Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Heute sind wir wieder mit der Reihe Lesungen auf Sendung. Sie hören die 8. Folge aus der Serie Satyam Shivam Sundaram. Diese Sendung legen wir in liebender Verehrung und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. In den vorangegangenen Sendungen durften wir viele Wunder und Begebenheiten aus Bhagavans Kindheit, Schulzeit und Jugend miterleben. Rufen wir uns einige davon in Erinnerung. Wir hörten zum Beispiel von mysteriösen Begebenheiten, die seine Geburt begleiteten. Als das Kind heranwuchs, zeigte es sein tiefes Mitgefühl und seine Barmherzigkeit mit allen Notleidenden und brachte seine Mutter Ishwaramma und seine Schwestern oft in Bedrängnis. Er war der Liebling aller. Professor Kasturi schilderte wunderbare Ereignisse, zum Beispiel über den bezaubernden Tänzer oder über die Gruppe der Kinder, die Swami im Alter von etwa 10 Jahren um sich sammelte und mit denen er frühmorgens durchs Dorf ging, um die Spätaufsteher zu wecken und die er Pandari Bachan-Gruppe nannte. Er berichtete von köstlichen und nachdenklich stimmenden Begebenheiten aus Bhagavans Schulzeit in Uravakonda. Wir durften miterleben, wie sich sein Ruf immer mehr verbreitete und Swami hier und da seine Göttlichkeit enthüllte. Wir hörten von den vielen Situationen und Ereignissen, die wir Wunder nennen und die Swami seine Visitenkarte nannte. In der letzten Folge wurde das Kreisen seiner Hand, mit denen er viele Dinge materialisierte, beschrieben. Und ausführlich wurde das Materialisieren von Vibhuti und ihrer Bedeutung geschildert. In der heutigen Lesung mit Malte Friedrich setzen wir diese Begebenheiten fort. Denn seine Hände haben, so beschreibt es Professor Casturi, außerdem noch eine wundersame Macht, nämlich die, durch bloße Berührung zu vermehren und zu vervielfältigen. Gerade was er will. In der Tat, Fülle ist das Kennzeichen dieser Hand. Professor Casturi sagt über Satyam, Shivam, Sundaram: Satyam ist Wahrheit. Er ist die Ursubstanz, das Wesen, der Teil und das Ganze, das Ewige. Shivam ist Güte. Er ist das Gewahrsein, das Handeln, das Bewusstsein, das Fühlen, das Wollen und das Tun, das Allwissen. Sundaram ist Schönheit. Er ist das Licht, der Glanz, die Harmonie, die Melodie, die Glückseligkeit.
Seine Hände haben außerdem noch eine wundersame Macht, nämlich die, durch bloße Berührung zu vermehren und zu vervielfältigen, was er will. Daher übernimmt Baba die Verteilung aller möglichen Dinge, wenn die Menge für die anwesenden Menschen nicht reicht. Er will, er berührt, Es ist getan. Das Gefäß füllt sich. Eine solche Szene, deren Zeuge der Autor war, soll hier beschrieben werden. Es war der Vijayadashami-Tag im Jahre 1950. Einige Devotees aus Anantapur hatten zwei Körbe voller frisch gepflückter Tulsi-Blätter mitgebracht. Sie setzten sich um die Körbe herum und fertigten dicke Girlanden zur Ausschmückung des Platzes. Zufällig ging Baba vorüber, als sie schon beinahe fertig mit ihrer Arbeit und die Behälter fast leer waren. Halb ernsthaft, halb im Spaß fragte er die Gruppe: »Erschöpft? Hättet ihr Lust auf zwei weitere Körbe voll Tulsi?« Und als sie vor Freude über diese Idee hochsprangen, legte Babaji eine Hand auf den Boden jedes Korbes und erhob sich. Als er wieder aufgerichtet vor ihnen stand, waren die Körbe bis zum Überfließen voll von frischem, grünen Tulsi-Blättern. Jetzt wird auch verständlich, warum Baba selbst Süßigkeiten und so weiter an die Armen verteilt, wenn sie in Prashanti Nilayam gespeist werden. Er schüttet sie in Fülle über die Tausende, die kommen, und es ist immer genug da, ja, mehr als das. In der Tat, Fülle ist das Kennzeichen dieser Hand. Während der Prozessionen zu Vijayadashami und Shivaratri, wenn Baba auf der blumenbedeckten Sänfte oder in einem Jeep sitzt, nimmt er Blütenblätter aus den ihm übergebenen Girlanden und wirft sie auf die Köpfe der vielen Devotees. Und was glaubst du, fällt da auf dem Boden herab? Einmal Pfefferminzbonbons, ein anderes Mal Münzen, wieder ein anderes Mal kleine Bilder von Shirdi Baba oder Satya Sai Baba oder beiden. Man kann nie vorhersagen, was oder wann es geschieht. Das ist das Mysterium dieser Hand. Einige Devotees sind noch im Besitz von Sachen, die sie am 23. November 1953 während der Prozession vom alten Mandir nach Prashanti Nilayam aufhoben, der an jenem Tag eingeweiht wurde. Sie können diese Dinge rein und glänzend Generationen hindurch aufbewahren, denn sie sind so substanziell wie alle anderen materiellen Dinge. Es mag von einigem Interesse sein, hier die Erfahrung von Swami Amritananda, einem Brahmanen von Nambutri von Geburt, der von seiner Heiligkeit Narasimha Bharati Swami Shankaracharya von Sharata Pitam Sringeri zum Mönch geweiht worden war, zu erwähnen, wie er sie dem Autor berichtete. Dieser litt an chronischem Asthma, einer Krankheit, die nach Babas Diagnose durch eine unkorrekte Ausübung von Hatha-Yoga in Tiruvannamalai hervorgerufen und verstärkt worden sei. Während der Monate seines Aufenthaltes in Puttaparthi hielten die Medikamente, die Baba ihm gab, die Anfälle fern, und als der Swami fortging, war er von diesem üblen Leiden praktisch befreit. Zu den Medikamenten sagte Swami Amritananda: »An den ersten beiden Tagen gab er mir die Vibhuti, die er durch ein Kreisen der Hand nahm. Am dritten Tag erschien in seiner Hand ein goldfarbenes, schweres Pulver, das er mir selbst in den Mund tat. Dann wandte er sich in alle vier Himmelsrichtungen und mit jedem Kreisen der Hand erhielt er Mengen von kupferfarbigem Pulver, mit dem er meinen Rücken und meine Brust einrieb. Danach nahm er auch noch Vibhuti, das er mir in die Hand gab. Er sagte, ich solle es nehmen, wenn die Krämpfe nahten. An einem anderen Tag nahm er die weichen Haarwurzeln einer Pflanze und forderte mich auf, diese zu kauen und dann zu schlucken. Wieder an einem anderen Tag gab er mir etwas von einer Miniaturausgabe einer Banane von den Hügeln, die ich zuvor weder in Indien, auf Ceylon, in Malaya oder im Himalaya gesehen hatte. Dann gab er mir eine Dattel ohne Kerne. Er nahm eine Handvoll Blätter, die er vor meinen Augen ausdrückte, und den Saftfinger in einem materialisierten Gefäß auf. Er befahl mir, ihn zu trinken. Eines Tages ließ er seine Hand kreisen und ich konnte ein Bündel kleiner grüner Blätter erblicken. Er forderte mich auf, das Ganze zu essen, etwa 50 Gramm, und überreichte mir alles mit einem Augenzwinkern. Ich war entsetzt, als ich feststellte, dass die Blätter auf ihrer Unterseite kleine, scharfe Dornen hatten, und als ich ihn flehend ansah und fragte, »Willst du wirklich, dass ich alles mitsamt den Dornen esse?« schien er sich erweichen zu lassen und streckte seine Hand mit den Worten aus, »Gib es mir zurück.« Ich legte die Blätter in seine Hand, er gab sie mir wieder und, oh Wunder, kein einziger Dorn war mehr vorhanden. »Nein, nicht einmal eine Spur oder ein Hinweis, dass es sich um eine dornige Pflanze handelte.« Und so aß ich alles voller Freude. Nach einigen Tagen rief er mich in sein Zimmer und nahm eine beträchtliche Menge grüner Blätter. »Eine sehr gute Sorte«, sagte er, »kommt direkt vom Himalaya.« Die Hälfte behielt er als Reserve. Den Rest gab er mir in die Hand und sagte, »Also los, kauen und schlucken.« Sie schmeckten schrecklich bitter, und ich musste alle meine Bußbereitschaft zusammennehmen, um die mir übertragene Aufgabe zu erledigen. Oh, wie betete ich aus ganzem Herzen, er möge damit aufhören und mich nicht zwingen, die andere schreckliche Hälfte zu essen, die er als Reserve behalten hatte. Aber nein, an diesem Tag zeigte er sich überhaupt nicht freundlich. Er gab mir den Rest der Blätter und befahl, »Iss diese auch auf.« Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen, stopfte die zweite Ladung in den Mund, aber würdet ihr es glauben? Durch den längeren Kontakt mit seiner göttlichen Hand war jene Hälfte unbeschreiblich süß geworden. Süßer als Kandiszucker oder Honig. Er lachte über meine Freude und Erleichterung, und ich erkannte, dass die Wege des Herrn wahrlich unergründlich sind. Dieser wahre Bericht eines alten Sannyasin, der lange Zeit mit Ramana Maharshi zusammen gewesen war und der in den Veden und im Vedanta bewandert war, mag ausreichen, um auch dem härtesten Zyniker Glauben einzuflößen. Wenn Baba meint, heilsame Medikamente geben zu müssen, lässt er seine Hand kreisen und beschafft Pillen oder Pulver oder Flaschen mit Mixturen oder Salben oder Öl oder Früchte. Er segnet Devotees, die ihn mit Bitten wegen Nachkommen bedrängen, indem er eine Frucht materialisiert und sie auffordert, diese zu essen, wobei die eine Hälfte für die Frau, die andere für den Mann bestimmt ist. Manchmal mag er einem Menschen aus reinem Vergnügen eine Frucht zuwerfen, und wenn der glückliche Empfänger die Gabe auffängt, kann er eine völlig andere Fruchtart in der Hand halten. Oder Baba macht eine Wurfbewegung, ohne etwas in seiner Hand zu halten, doch derjenige, auf den der Wurf gerichtet ist, muss sich vorsehen, denn es kann eine Frucht unterwegs zu ihm sein. Als einmal jemand einen Niesanfall hatte, rief er den Betreffenden zu sich, nahm ein Stück Süßigkeit und gab es ihm zu essen. Bei einem anderen, der schon längere Zeit an Fieber litt, näherte sich Baba eines Tages seinem Bett und durch ein Kreisen der Hand nahm er etwas, das er bedächtig in die Hände des Patienten legte, der sich ehrerbietig aufgesetzt hatte, um das Allheilmittel zu empfangen. Und was sollte man meinen, war es? Es war eine ziemlich große Hummel, die davonflog. Als ein Devotee um Erlaubnis bat, Puttaparthi früher zu verlassen, damit er noch einer Versammlung beiwohnen konnte, wo er ein Diplom erhalten sollte, sagte Baba, »Ich gebe es dir jetzt schon«, und ließ seine Hand kreisen. Und in seiner Hand lag ein Miniaturdiplom, eine exakte Kopie des Diploms, das für ihn in Madras bereit lag. Ein Devotee aus Mysore, der sich in Puttaparthi befand, hatte in diesem Jahr alles für eine Andacht zu Ehren Babas am Gauri-Tag arrangiert. Er suchte im Dorf ebenso wie in Bukapatnam nach all den glückverheißenden Artikeln, die der Gauri-Gottesdienst erfordert. Und es gelang ihm auch, alles zu beschaffen, mit Ausnahme von schwarzen Perlen. Es wird als sehr günstig angesehen, wenn diese von verheirateten Frauen getragen werden. Doch die Familie musste ohne sie auskommen. Baba kam zur Andacht in ihre Räume, und das überglückliche Paar war so in die Andacht versunken, dass sie beide nicht die große schwarze Ameise bemerkten, die über den Berg von Blumen zu seinen Füßen lief. Er jedoch sah sie. Sanft nahm er sie hoch und hielt sie zwischen seinen Fingern und fragte aus Spaß: »Was? Bringt ihr zur Andacht Ameisen zusätzlich zu den Blumen da?« Er überreichte der Dame des Hauses die Ameise. Sie streckte ihre Hand aus, um sie in Empfang zu nehmen. Doch was sie erhielt, war keine große schwarze Ameise, nein, ganz und gar nicht. Sie empfing stattdessen durch seine Gnade aus dieser Hand zwei schwarze Perlen. Wenn ich von dieser Hand spreche, muss ich unbedingt von einem erstaunlichen Beispiel der Göttlichkeit berichten, die jeder Bewegung innewohnt. An einem Abend, vor etwa 6 Monaten, ging Baba wie beiläufig zu einem halb geöffneten Fenster seines Zimmers, und als er die Tischlampe auf dem Fensterbrett sah, hatte er eine Idee, deren wahre Beschaffenheit keiner der Anwesenden erkannte. Sie sahen nur, wie er seine Hand kreisen ließ, und als sie herbeieilten, um zu sehen, was daraus hervorkam, zeigte er ihnen seine Handfläche, auf der ein Farbfoto von ihm lag. Offensichtlich schuf er durch seinen Willen etwas Durchsichtiges, um es an den Lampenschirm zu kleben. Er hielt das Foto ins Licht, und einige der Umstehenden bemerkten, der Hintergrund des Bildes hätte etwas deutlicher sein können. Einige sagten, das Haar sei nicht ganz richtig, einer hatte sogar den Mut zu bemerken, dass das Gesicht nicht frisch rasiert wirkte. Doch er brachte all die Kommentare zum Schweigen, indem er erklärte: »Meine lieben Freunde, seht doch hin, es ist ein Foto von mir, genauso wie ich jetzt bin, mit diesem Gewand, diesem Hintergrund, diesem halb geöffneten Fenster, dieser Tür, diesem Vorhang, diesem Lichtschalter.« Und als wir zuschauten, wuchs das Wunder. Ja, es war, als sei in einer Millionstelsekunde einer mit seinem Fotoapparat gekommen, habe scharf gestellt und abgedrückt, um ein Farbbild zu machen, es entwickelt, gewässert und getrocknet und es in Babas Hände gelegt. Diese Hand ist in der Tat wunderbar göttlich. Als Baba eines Abends in Prashanti Nilayam über die Verwandtschaft zwischen den Menschen und den Tieren sprach und über die verschiedenen Theorien vom Ursprung des Menschen, sagte Baba, das menschliche Tier sei mehr mit dem auf den Bäumen lebenden Affen als mit den Rassen verwandt, die auf dem Boden lebten. Er sprach von einem schwanz- und haarlosen Simian, der auf den Bäumen lebt, und als der interessierte Zuhörer, ein Professor der Anthropologie, nicht ganz verstand, um welche Art es sich handelte, ließ Baba seine Hand kreisen und da lag ein winziges Miniaturmodell des Affen, von dem er gesprochen hatte. Diese Miniatur, ein Schmuckstück der Kunst und der wissenschaftlichen Genauigkeit, ein Ding von Schönheit und immerwährender Freude, ist jetzt im Besitz des Mannes. Manchmal wird am Vijayadashami-Tag die silberne Statue von Shirdi Baba rituell geweiht. Baba nimmt dann ein Linga und legt es auf den Kopf der Statue, bevor die Vibhuti darüber geschüttet wird. Manchmal geschieht dies auch zu Shivaratri. Tatsächlich hat Baba oft verschiedene Arten von Lingas durch das Kreisen seiner Hand geholt und sie zu Anbetungszwecken weitergegeben. Ich erinnere mich an einen solch dramatischen Augenblick. Das Ganze fand in Tippe Gondanahalli nahe Bangalore statt. Einige Devotees, die sich einen ruhigen Morgen mit Baba wünschten, entführten ihn an jenen Ort, natürlich erst nachdem sie seine gnädige Zustimmung erhalten hatten. Nach einer Diskussion über Karma, Wiedergeburt und das Wesen der Seele nahm Baba eine kleine silberne Flasche voller Nektar, Amrita, den er an die 8 oder 10 Anwesenden austeilte. Dann gab er die Flasche einem Mann, der in Kürze mit seiner Frau nach England zurückkehren würde. Als er die Enttäuschung auf den Gesichtern des Paares sah, da sie nur ein leeres Gefäß erhalten hatten, nahm er die Flasche an sich und gab sie wieder zurück, wobei er nicht einmal seine Hand kreisen ließ. Und die Flasche war wieder mit dem kostbaren Nektar gefüllt. Danach fuhr die Gesellschaft zu dem Wasserreservoir, das die Stadt Bangalore versorgt. Während der Ingenieur die Geschichte des Projekts beschrieb und auf die beiden Flussarme hinwies, die sich an diesem Punkt trafen, ebenso auf die Spitze des Tempels von Sangameshwara, der durch das vom Damm aufgestaute Wasser überflutet worden war, hörte Baba zu, mit seinen Füßen am Rand des Wassers stehend. Plötzlich tauchte er seine Hand in das Becken und hob sie dann mit etwas Wasser hoch und zeigte dabei auf ein Mitglied der Gruppe aus Vira Shaiva. Alle sahen zu ihrer Überraschung, dass Babas Hand ein Kristalllinga hielt, welches in der Sonne glänzte, dazu Sandelholz passte und ein Bilwa-Blatt, als habe er alles direkt von einem Altar genommen, auf dem gerade eine Andacht vollzogen wurde. Baba sagte dem Mann, »Nimm dies und verrichte jeden Tag eine Andacht. Du verehrst Kudala Sangameshwara, nicht wahr?« Und so war es in der Tat. Wenn Baba seine Devotees segnet und zustimmt, dass deren Kinder ihre Hochzeit in Prashanti Nilayam in seiner direkten Gegenwart feiern, dann nimmt er manchmal das Glücksband und überreicht es dem Bräutigam, der es als glückverheißendes Zeichen der glückseligen Braut um den Hals legt. Ein Kreisen der Hand und das Medaillon ist in einem Augenblick da, komplett mit dem safranfarbenen Band. Manchmal, wenn die Zeremonie des Ohrstechens vollzogen wird, materialisiert Baba ein spitzes Instrument, mit dem das Ohrläppchen durchstoßen wird und das dann gebogen wird und dem Kind als Ohrring dient. Es ist unmöglich, alle Fähigkeiten des Kreisens dieser Hand aufzulisten. Wenn Baba sich entschließt, selbst eine Operation durchzuführen, um einen Menschen von einer Krankheit oder einem Gebrechen zu befreien, dann lässt er einfach seine Hand kreisen und die erforderlichen Instrumente liegen in seiner Handfläche. Wenn er seine Liebe und Zuneigung ausdrücken will, dann bringt die Hand Süßigkeiten hervor, selbst aus dem Sand oder aus der Luft. Jedes Kapitel muss einmal ein Ende haben. Und so muss auch dieses notgedrungen abgeschlossen werden, denke ich, und zwar mit dem Bericht eines anderen Ereignisses, das zeigt, wie das Kreisen der Hand diese wunderbare göttliche Kraft auch auf eine andere Hand übertragen kann. Es geschah vor etwa 16 Jahren, als Baba, wie man so sagt, noch ein Teenager war. Baba und eine große Zahl von Devotees waren über den Fluss zu einem Garten nahe des Sahib-Reservoirs gekommen. Essen wurde gekocht und dort verzehrt, und als die Dunkelheit sich schnell dem Flussufer näherte, kehrte die Gruppe ins Dorf zurück. Plötzlich, als sie an einem Busch vorüberkamen, Baba an der Spitze und die anderen in respektvoller Entfernung hinter ihm, raschelte etwas auf dem Weg und ringelte sich um Babas rechten Fuß. Ein Schrei erhob sich. »Eine Schlange! Eine Schlange!« Die Schlange biss in den rechten Zeh, entrollte sich sogleich und flüchtete wie ein Pfeil über den Sand. Baba sagte, »Lasst sie!« Doch die Menschen waren zornig über die Kobra, verfolgten sie und wollten sie fangen und töten. So rief Baba im Befehlston, »Geh!« Und die Schlange floh in die Dunkelheit und wurde nicht mehr gesehen. Mittlerweile wurde die Wirkung des Bisses sichtbar. Baba schien ohnmächtig zu werden und fiel auf den Boden. Einige liefen ins Dorf, um Peda Venkaparaju zu informieren. Ein Freiwilliger, der die Adresse eines Magiers kannte, welcher eine Meile entfernt wohnte, lief in diese Richtung. Baba jedoch machte einem der beiden Devotees, die erste Hilfe zu leisten versuchten, die Wunde verbinden und so weiter, ein Zeichen, seine Hand wie er selbst kreisen zu lassen. Dieser tat dies Und o Wunder, er spürte einen pistolenschussähnlichen Stoß in seiner Hand, wie er mir sagte, und ein Talisman erschien. Baba bedeutete ihm, diesen auf die Wunde zu legen, zusammen mit etwas Schaum von seinen Lippen. Der Mann tat wie befohlen, und siehe da, innerhalb von Sekunden stand Baba auf, zur großen Erleichterung aller. In der Tat wurden alle erst wieder richtig lebendig, als Baba zu sprechen begann, als sei nichts geschehen, was den Segen dieses glücklichen Tages hätte stören können. In diesem Augenblick kamen die Eltern und andere angerannt mit einem riesigen Arsenal von Medikamenten, magischen Symbolen, Wurzeln, zerbrochenen Schallplatten sowie Flaschen mit einem besonderen Tonikum, das auf dem Dorfjahrmarkt verkauft wurde, und schließlich kam auch der nur eine Meile entfernt lebende Magier. Baba begrüßte sie alle, indem er ihnen entgegenging und auf ihre Kosten Späße machte. Später erklärte Baba, er hätte selbst den Talisman holen können, doch da er nie zu seinen eigenen Nutzen irgendwas nimmt, musste er seine Gnade einer anderen Hand übertragen. Hemad Pant hat über Shirdi Sai Baba gesagt, wenn die Devotees sich verabschiedeten, gab Baba ihnen heilige Asche, Udi, als Prasada mit, rieb etwas davon auf die Stirn der Devotees und legte seine gnadenreichen Hände auf deren Köpfe. Shri Satya Sai Baba tut das Gleiche. Seine Hand gewährt die Gnadengeschenke, die die Devotees verdienen. Die Berührung dieser Hand ist heilsam. Sie kann Krankheiten wegwischen, das Böse verscheuchen, den Teufel austreiben und das Schicksal neu schreiben.
Jedes Kapitel muss einmal ein Ende haben. Und so wenden wir uns einem anderen bedeutsamen Ereignis in den frühen Jahren Bhagavans zu. Seiner vorherigen Inkarnation als Sai Baba von Shirdi. Als man Swami einmal über die Begebenheiten seiner Enthüllung und den Beweis seiner Identität mit Sai Baba von Shirdi befragte, sagte er:
Natürlich nannte ich ihn den Namen des Avatars, der mir genau vorangegangen war. Es sollte nur bedeuten, dass er, der als Sai Baba gekommen war, jetzt als Satya Sai Baba wiedergekommen ist. Und übrigens kommen die Sais in einer Serie. Nach diesem Avatar wird es einen weiteren geben, Prema Sai, der im Gebiet von Mysore geboren werden wird.
Shirdi ke Sai, Pati ke Baba.
Shirdi ke Sai, Pati ke Baba.
Tum ho hamare pyare Sai Baba.
Tum ho hamare pyare Sai Baba.
Shirdi ke Sai, Pati ke Baba.
Shirdi ke Sai.
Paripala
Jagat Paripala
Paap Vinashak परम कृपाला
आप विनाशक परम कृपाला
शिरडी के साईं भक्ति के बाबा
Es ist bedeutsam, dass Satyanarayana schon in seiner Kindheit Hinweise auf seine Verwandtschaft, nein, Identität mit dem Heiligen von Shirdi gab. Als er seine Kameraden Lieder über einen Babaji lehrte, den nie einer gesehen und von dem keiner je etwas gehört hatte, und über einen Pilgerort, zu dem keiner, der diese Lieder hörte, jemals gegangen war, wunderten sich die Leute. »Wo ist dieses Shirdi?« fragten sie sich. »Und wer war dieser moslemische Fakir?« Sie hatten keine Ahnung, dass das Kind in ihrer Mitte, das so ergreifend sang und tanzte, in einigen Jahren ihr Dorf zu einem anderen Shirdi machen würde, zu dem Hunderte und Tausende kommen würden, die denselben Baba suchten. Als Satyanarayana schließlich die formale Ankündigung machte, dass er Sai Baba aus der Linie Bharatvaja, aus der Schule des Apastamba und aus Shirdi sei, bat man ihn, »Wenn du Sai Baba bist, dann zeige uns jetzt ein Wunder.« Und der Junge sagte, »Bringt mir einige Jasminblüten.« Als diese in seine Hand gelegt worden waren, warf er die Blüten auf den Boden und siehe da, sie fielen herab und bildeten Blume für Blume das Telugu-Wort Sai Baba. Wie mit großer Geschicklichkeit arrangiert, wurden alle Schleifen und Schnörkel der Telugu-Buchstaben perfekt geformt. Der ältere Bruder, Seshama Raju, der schon durch lange Übung gelernt hatte, mit dem Wunderknaben zu leben, war selbst von der Wucht dieser Enthüllung überrascht. »Natürlich nannte ich ihnen den Namen des Avatars, der mir vorangegangen war«, sagte Baba, als man ihn über diese Begebenheit befragte. Es sollte nur bedeuten, dass er, der als Sai Baba gekommen war, jetzt als Satya Sai Baba wiedergekommen ist. Und übrigens kommen die Sais in einer Serie. Nach diesem Avatar wird es einen weiteren geben, Prema Sai, der im Gebiet von Mysore geboren werden wird, fügte er hinzu. Trotz alledem hörten die Eltern und der Bruder auf Menschen, die den Kopf schüttelten und sie vor dem muslimischen Geist warnten, der allem Anschein nach von dem Jungen Besitz ergriffen hatte. So nahmen sie ihn in das 18 Meilen entfernte Penukonda mit, wo es zu jener Zeit einen sehr gottergebenen Mann gab, der jeden Donnerstag große Menschenmengen mit seiner Andacht für Sai Baba anzog. Der Mann schaute Satya an und meinte, er bezweifle dessen geistige Gesundheit. Der Junge erhob sich angewidert, nannte den Anbetenden selbst verrückt und indem er große Mengen von Vibhuti aus seinen leeren Händen auf ihn warf, riet er ihm, aufrichtiger und ernsthafter bei seiner Andacht zu sein. »Du bist nur ein Sucher, ein Diener. Ich bin die Person, die du suchst, der Meister«, erklärte er. Etwa zu dieser Zeit besuchten zwei Lehrer, die Satya als ihren Schüler von Bukapatnam kannten, Puttapati. Zu unserem Glück haben sie schriftlich festgehalten, was geschah. Shri B. Supanachar, einer der beiden, schreibt, »Mein erster Eindruck von ihm war, dass er ein großer Devotee wie Prahalada ist. Ich sah ihn wundersame Dinge tun. Ich war überzeugt, dass er kein gewöhnlicher Mensch war, sondern ein mit übernatürlichen Kräften ausgestatteter Junge. Sehr zu unserem Erstaunen enthüllte uns dieser verrückte Junge aus Puttaparthi, dass er kein anderer als Sai Baba von Shirdi sei. Er bat uns außerdem, an dem Abend da zu bleiben, da er seine Lebensgeschichte erzählen wollte. Wir wollten gerne seine Lebensgeschichte hören, da die verfügbaren Bücher über Sai Baba uns über seine Kindheit und Jugend bis zu seinem 16. Lebensjahr keinerlei Hinweise geben. Er gewährte uns diese Gnade, noch bevor wir darum baten. Unsere Freude kannte keine Grenzen. Der Abend rückte heran. Wir hörten seine Lebensgeschichte. Wir sahen Shri Sai selbst in menschlicher Form mit unseren physischen Augen. Welch einzigartiges Glücksgefühl! Welch grenzenlose Gnade! Der andere Lehrer, Shri V.C. Kondappa, hat die Geschichte von Shirdi Babas Geburt und Kindheit, wie sie von Satya Sai Baba erzählt wurde, in seinem Buch Shri Sai Shuni Charitra in 102 Telugu-Versen erzählt, das 1944 erschien. Diese Geschichte ist ganz sicher von ungeheurem Interesse für alle Devotees. In dem Dorf Parthi, an den Ufern des Flusses Godavari, lebte ein frommer, gütiger, orthodoxer Brahmane mit Namen Gangabhava. Seine Frau Devagiriamma war eine tugendhafte Frau, die täglich Andachten für Gauri, die Gemahlin Shivas, verrichtete. Sie hatten keine Kinder, und das war vermutlich der einzige Kummer, den sie je hatten. Denn ständig waren sie beschäftigt mit dem Dienst für den Herrn oder für Gäste, die der Herr ihnen ins Haus schickte. Eines Tages erschien ein Gast, ein Mann von beeindruckender Stärke, dessen Kopf von einem sanften Schein umgeben war. Als man sich für die Nacht zurückzog, stellte er die erstaunliche Forderung nach weiblicher Gesellschaft. Die arme Devagiriamma war so entsetzt, dass sie kaum sprechen konnte. Gangabhava brannte ebenfalls vor Empörung. Jedoch, welchen Sinn hat Empörung gegenüber einem Gast, der Gastfreundschaft verlangte? Devagiriamma ging in den Altarraum und weinte vor dem Bild der Gauri und erbat ihre Hilfe und ihren Rat. Plötzlich hörte man ein Klopfen an der Haustür, und als diese geöffnet wurde, betrat eine Frau mit dem gekünstelten Benehmen eines leichten Mädchens das Haus. »Es scheint, Sie haben nach mir gerufen. Wo ist der Gast? Bringen Sie mich zu ihm«, forderte die Frau. Denn sie war keine andere als Gauri, die gekommen war, um den Gast zu treffen, der kein anderer als Shiva war. Sobald sie zusammen in einem Raum waren, lachten Shiva und Gauri herzlich miteinander. Sie priesen beide die Hingabe des Paares und wie es die Regeln der rechten Lebensführung befolgte. Sie beschlossen, den beiden ihren Darshan zu geben, außerdem noch die Erfüllung eines Wunsches. Man muss nicht betonen, dass Gangabhava und Devagiriamma erfreut über den Darshan waren und als sie bedrängt wurden, einen Wunsch auszusprechen, baten sie um einen Sohn, um die Schulden gegenüber den Vorfahren zu bezahlen und um eine Tochter, die sie fortgeben würden, denn nach den heiligen Schriften ist die Gabe einer Jungfrau das wirksamste Opfer, das ein Haushälter geben kann. Die Wünsche wurden ihnen gewährt. Dann gab Shiva in seiner Gnade ungefragt dem Paar eine Segnung. Er sagte ihnen, dass er selbst menschliche Form annehmen und als ihr drittes Kind geboren werden würde. Es geschah alles so, wie der Herr es gesagt hatte. Devagiriamma wurde zum dritten Mal schwanger. Der Ehemann war jedoch zu einer Zeit so in seine Bußübungen versunken, dass er sich in die Wälder aufmachte. Seine Frau bestand darauf, ihren Herrn zu begleiten. Das Kind wurde unter einem Baum geboren. Die Vögel gurrten ein Willkommen, und die Wolken formten einen siebenfarbigen Bogen, um den Anlass zu feiern. Die Eltern waren so sehr vom Geist der Entsagung erfüllt, dass sie das Neugeborene dem Schutz der Engel des Waldes überließen. Sehr bald kamen ein Fakir und seine Frau auf diesem einsamen Weg entlang, ein kinderloses Ehepaar. Sie hörten das Weinen des Babys und eilten herbei. Sie nahmen das Kind mit nach Hause und zogen es auf. Sie nannten es einfach Baba, denn sie kannten weder seine Verwandten noch seine Eltern. Das Kind war heiter und intelligent und voller Witz und Humor. Eines Tages, als er etwa 12 Jahre alt war und mit einigen Kameraden spielte, gewann der Knabe alle Murmeln, die dem Sohn des Gutsherrn gehörten. Baba forderte den Jungen auf, mehr Murmeln zu holen, falls er noch welche habe, und diese als Einsatz zu setzen. Der Junge rannte nach Hause und brachte das runde Linga, das im Altarraum aufbewahrt wurde. Baba gewann auch dieses, und als es ihm überreicht wurde, schluckte er es ganz herunter. Das verursachte unter den Kindern ein großes Aufsehen, und die Frau des Gutsherrn wurde benachrichtigt, dass das Linga im Magen des Fakirsohnes verschwunden sei. Sie rannte herbei und bedrohte Baba mit einem Stock. Baba öffnete seinen Mund und siehe da, sie erblickte darin alle 10 Avatare Vishnus. Die Frau faltete ihre Hände und fiel zu Füßen des Fakirjungen nieder, auf offener Straße. Das wurde Stadtgespräch. Der Junge hatte sich angewöhnt, das Linga, das er verschluckt hatte, wieder auszuspucken, und er pflegte es in der Moschee anzubeten. Das machte die Moslems des Ortes zornig und sie exkommunizierten sogar den Fakir, der den Knaben aufgezogen hatte. Als der Junge in einen Tempel ging, um das Linga dort anzubeten, trieben die Hindus ihn fort, da sie fürchteten, er sei von Geburt ein Moslem. Schließlich bat der Fakir Baba höchst ungern, das Haus zu verlassen. Und der Junge wanderte umher, hielt Andachten für das Linga ab, indem er eine Lampe davor stellte, die Wasser statt Öl enthielt, aber dennoch wie eine Öllampe brannte. Er zog an den Ufern des Flusses Godavari entlang, als sich ihm ein Nabab näherte, der ihn fragte, ob er sein Pferd gesehen habe, das fortgelaufen war. Der Mann hatte es überall in der Umgebung gesucht und alle Hoffnung aufgegeben. Durch seine göttliche Einsicht sah Baba das Pferd und sagte dem Mann, es würde dorthin kommen, wo sie gerade standen. Und noch während sie sprachen, kam das Pferd herbeigetrabt, zur allergrößten Freude des Besitzers. Der Nabab wurde Babas Schüler und nannte ihn Sai oder Meister. Später kam Baba ins Dorf Shirdi und richtete sich dort in einer Tempelruine ein. Stets bezieht sich Satya Sai Baba auf seinen vorherigen Körper, wenn er über Shirdi Baba spricht. Oft berichtet er seinen Devotees, wie er in seinem vorherigen Körper mit Menschen und Situationen umging, welche Erläuterungen er gab, um einen besonderen Punkt herauszustellen, welche Fragen gestellt wurden und so weiter. Er zitiert das, was er Das Ganu oder Mahalsa Pati in seinem letzten Leben erzählt hat. Wenn er Menschen über Shirdi Baba berichtet, kann man ihn sagen hören, wenn er einen Punkt deutlich machen will, so wie ihr es mich jetzt habt tun sehen oder ebenso, wie ich es in Trance tue. Wenn jemand ihm heute eine Frage stellt, beginnt er seine Erwiderung manchmal mit der Bemerkung, der gleiche Zweifel wurde von einem Mann geäußert, der nach Shirdi gekommen war. Und er setzt die Unterhaltung mit der Antwort fort, die er vor langer Zeit jenem anderen Mann in Maharashtra gab. Er sieht alle Devotees von Shirdi Baba als seine eigenen an. In der Tat sagt er ihnen, ich kenne dich schon seit 10 Jahren. Oder, obwohl es das erste Mal ist, dass du diesen Körper siehst, habe ich dich vor 20 Jahren gesehen, als du nach Shirdi kamst. Und der Betreffende wird feststellen, dass er vor genau 20 Jahren in Shirdi gewesen ist. Baba hat viele Menschen ermutigt, nach Shirdi zu gehen und gab ihnen eine detaillierte Beschreibung des Weges, des Ortes, der dort üblichen Methoden der Wasserversorgung und sogar der Bilder, die um den Samadhi aufgestellt sind. Einem Zuhörer erscheint es, als sei er lange ein Bewohner jener Gegend gewesen. Als einmal einige Devotees nach Shirdi reisten, sagte Satya Sai Baba ihnen, geht und übernachtet in Dwarakamai. Ich werde in euren Träumen erscheinen. Und er erfüllte sein Versprechen. Es gibt Fälle, wo Menschen, die in Shirdi gewesen waren, auf ihrer Rückreise in der Nähe von Guntakal oder anderswo hörten, dass es einen Avatar namens Sai Baba in Puttaparthi gebe, und so fuhren sie dorthin. Sobald er diese Menschen erblickt, fragt Baba sie nach ihrer Pilgerreise nach Shirdi. Und während des Interviews, das er allen gleichermaßen vor ihrer Abreise gibt, beantwortet er die Fragen, welche jene Menschen nach Shirdi gebracht hatten. Diese Erfahrung haben nicht wenige Menschen gemacht. Der Raja von Chincholi war ein glühender Anhänger von Shirdi Baba. Normalerweise verbrachte er jedes Jahr einige Monate in der Gesellschaft von Mönchen und Gottsuchern in Shirdi, in Akalkot und an anderen heiligen Orten. Nach dem Tod des Raja war die Rani, die Königin, angenehm überrascht, als sie hörte, dass der Herr sich als Sri Satya Sai Baba in Puttaparthi inkarniert habe, und sie fuhr dorthin. Sie überredete Baba außerdem, der damals gerade 15 Jahre alt war, sie nach Chincholi und Hyderabad zu begleiten. Welche Überraschung war es für sie, als Baba sie nach einem Margosa-Baum fragte, der inzwischen gefällt worden war, nach einem Brunnen, der jetzt mit Sand gefüllt war, und nach einer Ladenzeile, die kürzlich neu errichtet worden war. Baba erzählte ihr, er habe diese Orte vor Jahren gesehen, als er sich in seinem vorherigen Körper befand. Satya Sai Baba fragte sie nach einer kleinen Steinstatuette von Anjaneya, die er dem Raja gegeben hatte, als er in seinem vorherigen Körper war. Die Rani wusste nicht, dass sie existierte. Baba selbst entdeckte sie für sie. Auch sagte er, es müsse noch ein Bild von Sai Baba geben, und dies wurde ebenfalls später in dem Haus entdeckt. Vor 3 Jahren durchsuchte die Rani ihren riesigen Speicher in Chincholi nach alten Sachen aus Messing, Bronze oder Kupfer, die sie verkaufen und dadurch Platz schaffen könnte. Sie stieß auf ein Messinggefäß, ein Trinkgefäß, wie es von Weisen benutzt wird, welches künstlerisch originell gestaltet war. Das Wasser musste durch einen Schlitz im Griff gegossen werden und die Spitze mündete in der Nachbildung eines Kuhkopfes. Jemand schlug vor, es zu polieren und als Dekorationsgegenstand im Wohnzimmer ihres Hauses in Hyderabad aufzustellen. Das Geheimnis dieses Trinkgefäßes vertiefte sich am folgenden Tag, als man eine Kobra entdeckte, die sich darum geringelt hatte. »Nur Baba kann dieses Geheimnis lüften«, sagte sich die Rani, während sie die Kobra mit der traditionellen Andacht besänftigte. Sie kam am ersten Tag des Dajara-Festes in Puttaparthi an, und sobald sie das Gelände betrat, schickte Baba nach ihr und forderte sie auf, mit seinem Trinkgefäß zu kommen. So wie er das Gefäß in seinen Händen hielt, zeigte er den umstehenden Devotees, dass in das Gefäß die Devanagari-Buchstaben S.A.A. eingeritzt waren, gefolgt von 2 kurzen, waagerechten Strichen, dann die Buchstaben B.A.A., wiederum von 2 vertikalen Linien gefolgt. S.A.A. steht für Sai und B.A.A. für Baba. Sicherlich, die Wege des Herrn sind geheimnisvoll. Später hat Baba gesagt, genauso werde er auch in einigen Jahren den Bettelsack von Shirdi Sai Baba erhalten, wo immer er sich befinden mag. Der Leser mag sich wundern, wie der Heilige von Shirdi, der allen Berichten zufolge über Jahre Shirdi nicht verließ, nach Chincholi und Hyderabad gekommen war und ein Trinkgefäß beim Raja ließ. In der Tat ist es die feste Überzeugung der Rani und auch einiger alter Diener des Palastes, dass Sai Baba jedes Mal, wenn er kam, einige Tage blieb und dass er in einem Karren zu reisen pflegte, der von Ochsen bis weit vor die Stadt gezogen wurde, damit er sich mit dem Raja, der ihn begleitete, unterhalten konnte. Dieser Karren befindet sich jetzt in Puttaparthi. Devotees jedoch, die den Avatar Sri Satya Sai Baba gesehen und erlebt haben, haben diesbezüglich keine Schwierigkeiten, denn sie wissen, dass Baba in Madras sein und dennoch bei einer Familie in Bangalore Tee trinken kann, wie es einmal in einem Bungalow der Zivilisation geschah. Baba kann eine Unterhaltung mit einem Mann in Bhopal führen, am Stand einer Ausstellung in Delhi gesehen werden oder per Telefon mit Menon in Madras sprechen, während er sich woanders aufhält. Um nur eines von vielen Beispielen zu nehmen. Es gab eine Familie in Hospit, die Baba seit seiner Kindheit sehr gut kannte. Die älteste Schwester war Lehrerin an einer Schule, die Brüder waren seine Klassen- und Spielkameraden in Bukapatnam gewesen. Sie hatten von der Manifestation gehört und ihn auch in Puttaparthi gesehen. Ein Jahr danach, 1941, brachte eines Abends ein Ochsenkarren Satyasai Baba vor ihre Tür. Ihre Freude kannte keine Grenzen. Die ganze Nacht verbrachte man im Gespräch, wobei Baba dalag, mit einem der Jungen an jeder Seite, und er lachte und amüsierte sich über all die Scherze, mit denen sie ihre Unterhaltung würzten. Die Mutter machte sich an die Vorbereitungen für ein Ölbad für Baba am kommenden Tag und für ein Fest, doch wie kann ihre Enttäuschung beschrieben werden, als sie am Morgen das Bett leer fand und Baba weg war. Nach Befragen fand sie heraus, dass Baba Puttaparthi, das 100 Meilen entfernt war, nie verlassen hatte. Avatare sind nicht wie wir an die Begrenzungen von Zeit und Raum gebunden. Sie sind sich selbst Gesetz.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die 8. Folge der Serie Satyam Shivam Sundaram. Lassen wir uns überraschen, was Professor Kasturi im nächsten Monat zu berichten hat. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Samasta Loka Sukhino Bhavantu.